Lil Jack Frost, get lost, get lost. Lil Jack Frost, get lost. Ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 96. Ich habe es in der letzten Episode schon angedeutet. Da heute 23.12.2023 ist, würde ich gerne ein paar Worte über das anstehende Weihnachtsfest verlieren und ein wenig darüber sprechen, was Weihnachten ist, wie wir Weihnachten verbringen, was es für einen Hintergrund gibt, was uns die Bibel inhaltlich über das Fest sagt, warum wir Weihnachten eigentlich feiern oder wer möchte, dass wir Weihnachten feiern, möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen in einer kurzen, knappen, prägnanten Folge. In der letzten Folge haben wir uns ausführlich über die Zirbeldrüse unterhalten. Über die Zirbeldrüse als Frequenzbrecher, als eventuelle Drüse, die in der Lage ist, Frequenzen aus unserem nervalen Konstrukt kommt, in Licht umzuwandeln. Wir haben über das Experiment 1934 an der Kölner Uni gesprochen, bei dem man aus der Photoentwicklungsflüssigkeit die Entwicklung beschleunigen wollte quasi. Und dann ist man hingegangen und hat Tonfrequenzen auf diese Flüssigkeit geschickt. Und dann sind diese Frequenzen kollabiert. Und zwar haben die sich nicht in Luft, sondern in Licht aufgelöst. Konnte man dann sehen in der Entwicklung, dass Lichtpunkte auf den Bildern waren. Und einen kleinen Nachtrag, eine Sache, die ich nicht thematisiert habe in der letzten Folge ist, was definitiv auch damit zusammenhängt, ist zum Beispiel die Bilder, die sich bei uns im Kopf zeigen, die Bilder, die in unseren Kopf kommen, die Träume, die wir nachts haben. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher das kommt, wie das generiert wird? Klar, die Schulmedizin sagt uns so, wir haben nervales Gewebe, nervale Speicher, das ist alles gespeichert und unwillkürlich, kommen dann die Erinnerungen hoch aus dem Unterbewusstsein, Dinge, die wir mal verdrängt haben, die kommen dann eventuell in Träumen hoch, dann gehen wir zu Menschen, die können unsere Träume lesen oder die lesen in Karten. Was ist, wenn die Zirbeldrüse als Instanz, als Diamant, der so mit Frequenzen interagiert, der Ort ist, an dem unsere Bilder entstehen, an dem unsere Träume entstehen. Was ist, wenn Träume und gewisse Dinge, die vor unser inneres Auge treten, eine ganz andere Funktion haben, uns nämlich Dinge sagen sollen, Zusammenhänge aus der Vergangenheit, Dinge, die vielleicht in Zukunft passieren. Ein sehr, sehr interessantes Thema, sich einfach mal zu fragen, wo kommen diese Bilder eigentlich her? Ist es wirklich ein Speicher im Kopf, aus dem dann unwillkürlich Dinge abgelesen werden und vor unser inneres Auge kommen? Macht für mich nicht so viel und nicht so wirklich Sinn, wenn ich ganz ehrlich bin. Morgen ist der 24.12., Heiligabend. Jeder von uns kennt Weihnachten. Jeder von uns kennt das Weihnachtsfest. Weil besonders als wir jung waren, haben wir diesem Fest, oder ich spreche mal für mich, habe ich diesem Fest eine sehr, sehr große Bedeutung beigemessen. Und ich glaube, ich spreche da für viele Kinder und Jugendliche. Zumeist ist es gewesen, weil wir wussten, wenn wir die Tür aufmachen oder durchs Schlüsselloch gucken, vor dem 24. Nachmittagsabends, ne, vor der Bescherung, dass da ganz viele Geschenke verpackt unter dem Baum lagen. Wir wussten, Weihnachten war immer ein Fest für Kinder und Jugendliche, bei dem es eigentlich primär um Geschenke geht, um das Beschenken. Wir wussten, wir kriegen von Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Onkel, Tante, kriegen wir Geschenke und wir waren ganz aufgeregt, was das wohl sein möge. Weil man auch wusste, Weihnachten hat so eine Bedeutung, dass das auch immer, besondere Geschenke waren, in einer gewissen Preisklasse. Dinge, die man sich vielleicht schon länger gewünscht hat, waren dann immer ein Weihnachtenthema. Vielleicht haben wir uns aber auch sehr gerne auf dieses Fest gefreut, weil die Stimmung eine ganz besondere war. Ja, weil wir das als Kinder als sehr ruhig und schützend empfunden haben, dieses Fest. weil alle zu Hause waren, keiner musste zur Arbeit, Mama und Papa waren da, Kerzen waren an, Lichterketten waren an, Onkel, Tante, Oma, Opa waren da. Und es war immer ein Fest der Ruhe und Besinnung, wo wir gleich noch drauf kommen, was eine besondere Atmosphäre hat. Hat es doch heute noch. Ja, wenn man rausgeht und die ganzen am besten warmweißen Lichterketten an sind und die Bäume schmücken. Ja, manche Menschen haben jetzt rote Weihnachtskugeln draußen in ihren Bäumen. Es gibt einfach viele schöne Installationen. Ich habe mich schon oft gefragt, warum braucht man eigentlich dieses Fest, um das zu machen? Warum ist es nicht das ganze Jahr über so, dass man sich gewisse Dinge einfallen lässt, die den Garten schön machen, die Atmosphäre kreieren, die alle Wärme in uns hervorruft? Machen wir nicht. Machen wir zumeist nur aufgrund der Konditionierung, der Programmierung natürlich auch an diesem Weihnachtsfest. Und natürlich gilt oder galt das, was ich gerade gesagt habe, nicht für alle Kinder. Es gibt viele Kinder, die in sozial sehr schwierigen Verhältnissen aufwachsen und bei denen auch keine schützende Atmosphäre zu Hause in der Familie herrscht. Bei uns ist es immer so gewesen. Und wenn das so ist, war das Weihnachtsfest immer eins der Ruhe und der Wärme, muss ich sagen. So habe ich das als Kind immer empfunden. Morgen ist also wieder einmal Heiligabend und ich möchte in der heutigen Episode ein wenig über dieses Weihnachtsfest sprechen. Wo starten wir am besten? Mit dem Begriff natürlich, mit dem Wort Weihnachten. Eine Weihe ist eine christlich-katholische Zeremonie, bei der Menschen dem weltlichen Geschehen entzogen werden und alleinig in den Dienst Gottes gestellt werden. Eine Person, wenn sie geweiht ist, ist jetzt nicht mehr für den normalen Gebrauch vorgesehen, in Anführungszeichen, sondern für eine göttliche Bestimmung. Das ist jetzt die katholische Kirche, die das so definiert. Wenn ich geweiht bin, ich raus aus dem normalen Gebrauch. Jetzt habe ich nur noch eine göttliche Bestimmung. Das hört sich im ersten Moment, wie auch alle anderen päpstlichen Inhalte, gar nicht so schlecht an. Wenn man allerdings anfängt, was wir tun, ein wenig hinzuschauen und vor allem hinzuspüren, stellt man fest, dass diese Weihe enthält, dass man logischerweise vor der Weihe nicht im alleinigen Dienst Gottes existiert hat, wenn man durch die Weihe in diesen Dienst kommt. Und das ist komplett absurd. Weil wenn das so wäre, wenn wir ohne eine Weihe nicht in den Dienst Gottes gestellt würden, dann wären wir wohl nicht hier, als Teil der Schöpfung. Mit dem zweiten Blick ist es komplett absurd. Und eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, Blasphemie. Das ist komplett satanistisch. Weil in diesem Fall die katholische Kirche sagt, okay, wenn wir euch weihen, seid ihr im Dienst Gottes. Das heißt, die katholische Kirche spielt Gott. Oder versucht sich zumindest auf eine Stufe zu stellen. Eigentlich im Idealfall würden sie sich gerne über ihn stellen, was unmöglich ist, was sie bis heute nicht verstanden haben. Aber das ist das, was dahinter steckt. In diesem Akt der Weihe. Geweiht, okay, jetzt bist du im Dienst Gottes. Eigentlich wollen die sagen, jetzt bist du im Dienst, in unserem Dienst. Und dass sie das tun, sich versuchen, über Gott zu stellen und wer die sind, wissen wir spätestens seit den Jesuitenfolgen, die wir vor einigen Folgen aufgenommen haben. Aber interessant ist es in Bezug auf das Fest, das Weihnachtsfest. Denn das Weihnachtsfest, das ist die Weihenacht. Das Weihnachtsfest enthält den Akt der Weihe. Und zwar, meiner Meinung nach, um uns alle unter deren Schirm zu vereinen. Nicht umsonst ist Weihnachten mit Halloween am 31. Oktober und der Walpurgisnacht am 1. Mai das wichtigste Fest im satanistischen Kalender, laut Antoine LaVey und der Church of Satan, die es seit den 60ern, 70ern in den USA gibt. Er hat mal ein Buch geschrieben, wo er unter anderem die wichtigsten Feste dokumentiert. Eigene Geburtstag, Walpurgisnacht, Weihnachten, Halloween und so weiter. Und unsere Feste, müssen wir sagen, wenn wir jetzt mal auf unsere Feste schauen, sind unsere Feste natürlich komplett automatisiert. Wir feiern eigentlich diese Feste wie Roboter. Und wir machen uns, wie bei ganz vielen anderen Dingen, keine Gedanken darum, was eigentlich inhaltlich hinter diesen Festen steht oder stehen könnte, wenn wir mal durch diese Lügen, die diese Feste umgeben, hindurchschauen. Wir gehen hin, wir feiern den Geburtstag, wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, wir feiern noch irgendwelche, oh, jetzt gibt Halloween jetzt seit vielleicht 10 Jahren in Deutschland wie die Verrückten. Dann gibt's noch, auf einmal feiern Leute den Valentinstag und kaufen nur noch Blümchen und Karten für deren Schatz, weil man das jetzt auf einmal auch so macht. Aber kaum Menschen befassen sich mal wirklich mit der Bedeutung und was rein symbolisch schon in diesen Festen steht. Wir können jetzt ein anderes großes Fest im christlichen Kalender als Ostern zum Beispiel. Ostern. Was bedeutet Ostern? Ostern kommt von Ishtar. Wer ist Ishtar? Ishtar ist eine Kriegs- und Sexgöttin. Jetzt kann man fragen, warum ist so eine die Namensgeberin für die Kreuzigung und Auferstehung Jesus Christus? Warum ist Rom zum Beispiel als Stadt komplett mit diesem Stern von Ishtar durchzogen? Findet ihr überall in Symbolik, Häusern, Böden, auf Obelisken, überall. Und was soll dieser ganze Unsinn mit dem Osterhasen? Wer hat diesen Osterhasen installiert? Ja, nur mal als Anregung, wer das noch nicht gemacht hat, wo diese Eier herkommen, weil Ishtar als Kriegs- und Sexgöttin ist eigentlich eine Symbolik für Fruchtbarkeit. Stehen ganz andere Dinge hinter als das, was wir wirklich denken. Aber die Kreuzigung und Auferstehung Jesus Christus ist ein sehr gutes Thema, um über das Event zu sprechen, das uns dazu veranlasst, ab morgen, 24., 25., 26., 3 Tage die Weihnacht zu feiern. Und zwar die Geburt der menschgewordenen Botschaft Gottes, Jesus Christus. Jetzt muss ich einen Schluck von diesem Weihnachtstee nehmen. Sensationell. Schleichwerbung von Sonnentor. Die haben so einen Tee, ich glaube, der heißt Lebkuchenzeit. Richtig gut, mit Zimt. Orangenschale, weiß nicht, was da noch alles drin ist. Kardamom, Nelke. Schmeckt sehr nach Weihnachten. Die Geburt der menschgewordenen Botschaft Gottes, Jesus Christus. In Italien ist der 8.12. einer der wichtigsten Feiertage des Jahres. Mal kurz überlegen, welcher könnte das sein? Steht auch im deutschen Kalender, wird auch ab und zu mal genannt, jeder kennt das. In Italien heißt das die Madonna Immaculata, Maria Empfängnis. Was hat Maria empfangen? Maria hat das Kind in ihrem Mutterleib empfangen. Jesus Christus. Schritt für Schritt. Jesus Christus ist die Botschaft Gottes. Die Botschaft, die der Schöpfer uns hier auf dieses flache Plateau entsendet hat, um zu verdeutlichen, wie man ein Leben führt, das ihn, also den Schöpfer, ehrt. Beziehungsweise, welche seine installierten Gottgesetze sind und wie man die am besten und wie man sich am besten an sie hält. Weil das sind auf Ewigkeit seine Gesetze. Die sind unumstößlich. Obwohl eine Gruppe von Menschen seit geraumer Zeit vergebens versucht, die umzustoßen. Ja, weil die Gruppe, die das versucht, eigentlich strohdumm ist. Weil die bis heute immer noch nicht verstehen, dass die es nie schaffen werden. Und jetzt kommen wir vielleicht zum wiederholten Male in der Menschheitsgeschichte an eine Stelle, wo es nicht mehr weitergeht, wo die Einbahnstraße erreicht ist und wo dem Ganzen ein Stopp gesetzt wird. Aber eben diese Gesetze, diese ewig geltenden göttlichen Gesetze, wollte Jesus Christus uns vermitteln. Wollte uns vermitteln, bis wir ihn verraten haben und bis wir ihn ans Kreuz genagelt haben. Ja, Thema Ostern eben, Karfreitag, Kreuzigung Jesus Christus. Was macht man da? Ganz viele Menschen, nee, heute esse ich kein Fleisch, um Jesus zu ehren. Karfreitag machen wir was, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, jetzt essen wir kein Fleisch, nur Fisch. Und laut katholischer Kirche ist Jesus Christus an dem Tag für uns gestorben. für uns gestorben, um uns auf immer und ewig all unsere Sünden zu vergeben, die wir auch jemals machen werden. Dafür ist er laut der katholischen Kirche am Kreuz gestorben. Wir können alles auf den pinnen, wir können alles auf den projizieren, wir können sagen, ja scheiße, war krass, habe ich Kacke gebaut, aber ich gehe in die Kirche, sage einmal ein Vater unser, schau, den Jesus hängt am Kreuz über dem Altar an und dann ist alles gut. Vielleicht gehe ich noch in den Beichtstuhl, dahinter sitzt dann so ein Pfarrer, repräsentativ für Gott, dem muss ich das nur sagen, dann ist alles gut. Was für eine herrliche, verhängnisvolle Lüge und absolute Verdrehung der eigentlichen Geschehnisse der Bibelgeschichte. Und ich beziehe mich jetzt auf die Bibelgeschichte, die für uns zugänglich ist. Die Bibel ist eine Schrift, die definitiv teilweise modifiziert ist, wo zig Bücher fehlen und über Jahrzehnte und Jahrhunderte unter Verschluss waren, namentlich im Keller des Vatikan, ist auch ganz bekanntes Wissen mittlerweile. Und trotzdem spricht die Bibel immer noch für sich. Ich habe in der Jesuitenfolge mal über dieses PDF gesprochen, von Abate Leone und diesem Meeting 1824 in Norditalien der Jesuiten. Da gibt es in diesem Meeting auch eine Passage, wo sie über die Bibel sprechen und das Buch an sich in den höchsten Tönen beschmutzen, sagen wir mal so. Und ganz klar sagen, was für ein Scheißbuch. Aber wir lassen ihnen dieses Buch. Wir lassen sie quasi damit alleine und geben ihnen ein paar Dinge aus dem Buch. Weil das ist auch immer deren, da habe ich schon oft drüber gesprochen, deren Philosophie. Die können Dinge verdrehen, die können Dinge wegnehmen, aber die nehmen nicht alles weg, weil sie sich auch daran ergötzen, dass wir eigentlich Zugang haben zu gewissen Dingen, um alles zu verstehen, das aber einfach nicht tun oder über sehr, sehr lange Zeit nicht getan haben. Deswegen haben sie auch einen Großteil dieser Bibelschrift unverändert gelassen. Wir haben ein paar Bücher weggenommen, die zu offenbarend sind und haben die Geschichte ein bisschen verdreht in der Kirche. Wie jetzt zum Beispiel dieses Thema, wer ist eigentlich Jesus Christus und was war seine Mission? Eins davon ist, eine Verdrehung ist, dass Jesus am Kreuz starb, um uns von unseren Sünden zu befreien. Das ist genau wie in jüngerer Vergangenheit, die wir alle miterlebt haben, die Menschen quasi, die Wahrheit gesprochen haben, so wurde auch Jesus selbst mit Steinen beworfen, beleidigt und als gottloser Lügner bezeichnet, weil der hingegangen ist und nichts als die Wahrheit gesprochen hat. Und weil der quasi Gottes Botschaft, die Wahrheit, die Gottgesetze auf die Erde gebracht hat. Natürlich Fleisch geworden. Und das bedeutet, den gleichen Gesetzen unterliegend wie alle anderen Menschen auch, die hier leben. Ja, in dem Moment, wo die Gesetze in Form eines Menschen hier auf die Erde kommen, sind sie den gleichen, Jesus Christus jetzt, den gleichen Gesetzen unterworfen, den gleichen Gottgesetzen wie alle Menschen, die hier in diesem Moment auf diesem Plateau leben. Und so ist das in der uns zugänglichen Bibelversion. Kommt Judas, das Pharisäer, der führt den Trupp der Pharisäer auf den Ölberg, wo man Jesus Christus vermutet, seinen Jüngern. Und dann nimmt man ihn dort fest. Genau wie in den letzten 4 Jahren und auch schon weit darüber hinaus, in den letzten 40, 50, 60, 100 Jahren, waren die Menschen auch damals nicht bereit für die Wahrheit. Und das ist eine ganz beängstigende Parallele, wenn man ehrlich ist, die uns zeigt, dass dieses Thema schon seit Ewigkeiten aktuell ist. Dieses Thema, und es muss auch so sein, weil es logisch ist, dieses Thema Wahrheit und Lüge, dieses Thema Hell und Dunkel, dieses Thema sich an göttliche Gesetze halten, ein göttliches Leben führen und der dunklen, der luziferischen Seite verfallen. Und Jesus Christus, wenn man die Bibel nimmt, war der komplett transparent. Der kannte die Prophezeiung und der wusste logischerweise auch, wer er ist. Er hat sich in der Situation der Festnahme in der Bibel gestellt, komplett im Schutze der Wahrheit. Und er hat auch gar kein Hehl gemacht aus seiner Wahrheitslehre. Er hat sich hingestellt, hat sein ganzes Leben lang die Wahrheit gelehrt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und auch in der Situation, wo man die Pharisäer und Judas reingeben und sagt, hey, wer ist hier Jesus Christus? Hat er gesagt, hier, ich bin's. Was wollt ihr von mir? Weil er ganz klar sagt, dass er die Wahrheit nie versteckt hat, sondern immer für alle zugänglich gemacht hat und öffentlich kommuniziert hat. Ich habe öffentlich zur Welt geredet. Ich habe immer in einer Synagoge und im Tempel gelehrt, wo sich alle Juden versammeln. Jetzt nicht an den Begriffen aufhängen, von wegen Juden, Synagoge und Tempel. Das sind Dinge, ob Jesus, wenn es ihn gegeben hat, wirklich daher kam, wo er herkam, ist die andere Frage. Es macht sehr viel Sinn, dass man im Nachhinein hingegangen ist und gesagt hat, hey, Jesus war auch Jude. Genau wie wir hier in Form der Jesuiten, die diese Welt hier regieren. Macht relativ viel Sinn, oder? Dass sie quasi die Auserwählten sind oder dass sie das Judentum gewählt haben, um sich diesen Umhang umzuschmeißen, weil sie sagen, hey, Jesus war es auch. Wo sich alle Juden versammeln und nie habe ich etwas im Geheimen gesagt. Warum fragst du mich? Frag die, die mir zugehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Allein die Passage ist schon eine ausreichende Anleitung, wie man eigentlich zu leben hat. Wie viele Menschen in der Situation würden so handeln? Wie viele Menschen würden versuchen, andere quasi unter den Bus zu werfen, um sich selber zu schützen? Wie viele Menschen würden wirklich bei der Wahrheit bleiben und sagen, ja, natürlich habe ich es gesagt und ich werde es auch immer wieder tun und ich mache keinen Hehl daraus, ich habe nichts im Verstecken gemacht, alle haben zugehört, alle können es bezeugen. Und auch in Golgotha, wo sie ihn dann hingeführt haben, gefesselt, sind dann normale Menschen hingegangen und haben Jesus aufgefordert, vom Kreuz zu steigen. Weil er doch der göttliche Sohn ist. Der kommt doch von Gott, also muss er doch Zauberkräfte haben. Ha! Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz. Ja, soll doch kein Thema sein. Dann haben Leute gedacht, das soll doch der Sohn Gottes sein. Wenn er jetzt nicht vom Kreuz steigen kann, ist er ein Lügner. Ja, komplett sein, die Botschaft komplett ignorant, missverstehend und nicht verstehend, dass er in der Erdenform als Mensch den gleichen Gesetzen unterliegen muss wie alle anderen Wesen auf der Erde. Was aber nicht heißt, dass er nicht die menschgewordene Gottesbotschaft sein kann. Er kann sich nur den Gesetzen nicht entziehen. Wenn man ihm einen Nagel durch die Hand kloppt, hängt er am Kreuz. Da kann ich sagen, so, jetzt zauber ich den mal weg und die Wunden sind in 3 Sekunden weg und ich spaziere hier weg. Funktioniert nicht. Und diese Illusion, dass Jesus ist für uns gestorben, das ist das größte Paradigma, das ist das größte Ding der katholischen Kirche, was sie über alles gestellt haben. Und womit dieses Konstrukt überhaupt erst funktioniert. Weil schaut hin, wie viele Menschen rennen in die Kirche und laden da ihr Zeug ab. In der Hoffnung, dass, oh, da wird sich schon jemand drum kümmern. Ich kann das alles da abladen. Das ist meine Verantwortung. Mehr muss ich nicht tun. Die eigentliche Verantwortung ist das, was Jesus gelehrt hat. Aber das wird heute nicht mehr gelehrt. Weil wo wird es gelehrt? In der Kirche? Wer spricht darüber in der Kirche? Geht mal jetzt in eine Weihnachtsmesse und hört mal, was da gebrabbelt wird. Ob da irgendwer über Jesus Christus spricht und darüber spricht, dass er das Licht war, dass er die Wahrheit kommuniziert hat, wie man zu leben hat, woran man sich zu halten hat, was die Gottgesetze sind. Weil die Wahrheit ist, wir haben Jesus Christus umgebracht. Und zwar haben wir ihn umgebracht, weil wir einer Seite in uns verfallen sind, der luziferischen, der dunklen Seite. Weil wir manipuliert wurden. Zum Beispiel in der Bibelschrift von den Pharisäern, die übrigens Theologen waren. Nichts anderes als die katholische Kirche heute. Und weil wir bis heute nicht verstehen, was ein göttliches Leben bedeutet, was es eigentlich sein soll. Weil wir nicht verstehen, was die Wahrheit ist und wie essentiell das wäre, nach dieser Wahrheit zu forschen und danach zu suchen, danach zu leben und die auch kompromisslos zu vertreten, so wie Jesus das gemacht hat. Er sagt, ich habe immer nur die Wahrheit gesagt. Wollt ihr das nochmal hören, sage ich es nochmal. Aber fragt mal lieber die Leute, weil die wissen es, sie haben mir zugehört. Und wenn wir ehrlich zueinander sind, töten wir Jesus Christus symbolisch jeden Tag aufs Neue. Und zwar mit jeder Entscheidung, die von uns getroffen wird, die den göttlichen Gesetzen nicht folgt. Jeder, der das nicht tut, muss man sich immer wieder darüber bewusst sein, dient der dunklen Seite der Schöpfung und nicht dem Schöpfer. Punkt. Glauben wir ernsthaft, dass Alkohol, Bier, Wein, Spirituosen. Das ist mir in die Tage noch so in den Kopf gekommen. Das habe ich nicht thematisiert, als ich es thematisieren wollte in einer der letzten Episoden. Spirituosen ist hochprozentiger Alkohol, oder? Welches Wort ist da drin? Spirit, der Geist, der damit gekreuzigt wird, mit diesen Spirituosen. Die killen unseren Geist. Alkohol, Bier, Wein, hochprozentiger. Zucker, Zigaretten, Drogen, Impfungen, Child Trafficking, Pädophilie, Lügen, Kriminalität, Glyphosat, Schönheits-OPs, künstliche Befruchtung, Kinderarbeit, Medikamentenvergiftung, 750 Millionen Tierschlachtungen pro Jahr in Deutschland und irgendwelche anderen luziferischen Aktivitäten. Glauben wir wirklich, dass die ohne Konsequenz in diesem System bleiben? Glauben wir das wirklich, dass wir all das veranstalten können, ohne eine Konsequenz zu erleiden? Dann haben wir das System nicht nur im Großen nicht, sondern im Mini-Kleinen noch überhaupt gar nicht verstanden. Weil dann sind wir ganz, ganz schief, aber ganz, ganz schief gewickelt, wenn wir glauben, wir könnten all das tun, ohne eine Konsequenz zu erleiden. Und ich habe auch genug von diesen Menschen, die sagen, oh, ja, die da oben, was soll ich denn machen? Alle Menschen, die einen Job ausführen, mit dem sie dieses System am Laufen erhalten und unterstützen und dafür sorgen, dass sie tagtäglich diese Entscheidungen treffen und tausende andere Menschen diese Entscheidung treffen müssen, beteiligen sich daran. Wenn wir das machen, sind wir alle Mittäter und verhindern alle, dass die Wahrheit und dass Jesus Christus, zwar bezogen auf Weihnachten, neu geboren werden kann. Jesu Geburt. Ein weiteres sehr interessantes Thema. Jesus wurde geboren von der Mutter Maria, richtig? Natürlich haben die Bibel nach ihrem Geschmack manipuliert, habe ich eben schon gesagt. Damit die ganze Geschichte ein wenig besser zur kirchlichen Geschichte passt, zu dieser Geschichte der heutigen Pharisäer. Weil Maria hat Jesus zur Welt gebracht. Maria war was, als sie Jesus auf die Welt brachte? Was für einen Status hatte die? Die war Jungfrau. Habt ihr schon mal eine Jungfrau auf Erden gesehen, die ein Kind zur Welt bringt? Jetzt mal diese satanistische künstliche Befruchtung außen vor gelassen. Funktioniert das? Wird relativ schwierig. Und es ist gemäß der eigenen Gesetzmäßigkeit des Schöpfers unmöglich. Und jetzt mal auf Weihnachten bezogen, feiern wir diese Lüge jedes Jahr aufs Neue. Eine Jungfrau bringt den Retter zur Welt. Und natürlich nicht zuletzt, damit uns die Kirche erzählen kann, dass, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe nicht sein darf. Ja, zumindest nicht, wenn man nicht Wölki heißt. Das ist eine Komplettverdrehung der hier gültigen Gesetze. Und das sollte jeder wissen. Jeder Mensch sollte das wissen, der hier lebt, wie Fortpflanzung funktioniert. Nämlich lediglich durch die Vereinigung zweier Menschen unterschiedlichen Geschlechts. Hilft auch keine Regenbogenflagge oder dass die Petra sich jetzt Peter nennt. Mann und Frau verschmelzen und das führt dazu, dass ein neues Leben entsteht. Und wenn man das sagt, kommen ganz, ganz viele um die Ecke, die schreien, der leugnet die Schöpfungsgeschichte, der glaubt nicht, dass es den Schöpfer gibt. Unsinn. Unsinn. Aber es gelangt hier in dieser Gesetzmäßigkeit, in der göttlichen Gesetzmäßigkeit, kein Leben in die Gebärmutter einer Frau, ohne vorher gezeugt worden zu sein. Und auch wenn der Schöpfer, sagen wir mal, das Kind da reingezaubert hat, geht es nur, indem er seine eigens geschaffenen Gesetze für diesen Ort hier respektiert. Und am 8.12. empfängt Maria ihr Kind. Wir tun jetzt einfach mal so, 8.12. Kalender ist korrekt, ist richtig so. 8.12. empfängt Maria ihr Kind und am 24.12. kommt es auf die Welt. Ist obendrauf noch die schnellste Schwangerschaft der Geschichte. Vergessen wir das. Wir sollten uns die Frage stellen, wer Maria Magdalena war. Warum haben sie diese Geschichte gedreht? Wenn sie nicht seine Mutter war, wer könnte sie noch gewesen sein? Gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Wir halten nur mal fest, diese Geschichte passt nicht. Und jetzt können wir sagen, ja, das sind doch nur Parabeln. Und ja, klar, das sind alles nur Parabeln. Sagen wir mal, das sind Parabeln. Es hat niemanden dieser Menschen gegeben, Jesus Christus hat es nicht gegeben. Warum wird das so von der katholischen Kirche gepusht? Das bleibt nämlich am Ende stehen. Müssen wir fragen, warum wird die Geschichte so erzählt? Und zu einem anderen Zeitpunkt schauen wir uns auch mal den Kalender an, unter dem wir hier leben, die Zeit, unter der wir hier leben. Beispiel Dezember, Weihnachten fällt in Dezember. Dezember ist der 12. Monat. Schwierig. Dezimal. Dieci, diez. 10, nicht 12. September, Settembre, sette ist 7, nicht 9. Ottobre ist otto, 8, nicht 10. Hier stimmt also etwas mit der kompletten Zeitrechnung nicht. Müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt thematisieren. Wir feiern also ab dem 24.12. Weihnachten die Geburt von Jesus Christus. Und eigentlich liegt ab nach Ostern die Weihnachtsdeko schon in den Schaufenstern und dann kann man Weihnachtssüß kaufen. Bei uns übrigens früher in Form von Baumstämmen aus Nougat und Marzipan. Kennt ihr das? Ich glaube früher vom Aldi gab es diese Baumstämme. Bisschen geriffelt, der war mit Nougat und dann so glatt, so eine rot-silberne Verpackung. Seht ihr, wie Konditionierung funktioniert. Ich habe die Verpackung jetzt noch vor Augen. Baumstämme aus Nougat und Marzipan. Gab es früher bei uns hier im Holzschrank. In den letzten zwei Wochen vor dem 24.12. sind die Städte, normalerweise braucht man gar nicht reinfahren, sind hoffnungslos überfüllt. Sucht man eine Dreiviertelstunde einen Parkplatz und ist so angepisst, dass man eigentlich wieder nach Hause fahren will. Weil wir logischerweise für jeden noch mindestens ein Weihnachtsgeschenk brauchen. Und am besten nicht nur eins, weil am Ende zig Geschenke unter dem Baum liegen müssen, damit es auch so aussieht, dass es wirklich prall gefüllt ist und man wirklich was hermacht als Familie. Dann die Geschenke, um sich danach, nach der Bescherung, dann in den drei Tagen hoffnungslos mit Fleisch und Zucker überfressen zu können, sodass man am besten drei Tage danach dann Bauchschmerzen hat und der Kater der Weihnachtstage mindestens bis zum 31.12. anhält. Und die größte Absurdität, die auf diese Gepflogenheiten kommt, ist, dass wir das Ganze dann die besinnlichen Tage nennen. Besinnen? Worauf besinnen wir uns bitte? Auf Stress, Materialismus und Gifte? Das ist Besinnen? Das ist Nachdenken, Reflektieren, zur Ruhe kommen und überlegen, so wie die eigentliche Wortbedeutung wäre? Besinnen, wenn man das nachschaut, das Nachdenken, Reflektieren, zur Ruhe kommen, überlegen. Das ist die eigentliche Wortbedeutung. Machen wir das am 24., 25., 26., 12.? Wir machen das genaue Gegenteil der göttlichen Gesetze und von dem, was Jesus uns hier mit auf den Weg geben wollte. Wir haben das Thema verfehlt und das wird an Weihnachten so dermaßen deutlich wie an keinem anderen Fest. Und zuletzt haben wir über unsere Ventrikel, über die Hohlräume gesprochen, im Kopf, das Rückenmark entlang auf der anderen Seite wieder hoch. Und wir haben auch über deren Bedeutung gesprochen, was der Likor macht. Was halten die Ventrikel und was hält der Likor wohl von diesen weihnachtlichen Gepflogenheiten? Nicht viel, würde ich mal sagen. Nicht viel. Das ist die pure Vergiftung. Die pure Vergiftung. Was wir an Weihnachten betreiben, ist dermaßen off, aus der Balance. Es ist komplett absurd. Und dann gehen wir hin und sagen, ja, die besinnlichen Tage, alle kommen zusammen, wir sind ganz in Ruhe, niemand muss auf die Arbeit. Pff. Klar. Was die Ventrikel betrifft, gibt es übrigens eine sehr interessante, eine weihnachtliche Theorie, die so ein bisschen im Raum herumschwirrt. Das ist eigentlich mehr als eine Theorie, muss ich sagen. Weil die ist gar nicht weit hergeholt. Und basiert auch eigentlich darauf, dass diese Puppenspieler sich nichts ausdenken können. In der Welt des Vatikans gibt es Öle, die einmal im Jahr um Ostern herum in der sogenannten Holy Week, der Heiligen Woche, gesegnet werden. In Rom leitet dann der Papa höchstpersönlich die Messe. In den Diözesen sind es die Bischöfe, die die Priester der Region zusammenrufen, damit die ihren Schwur auf die katholische Kirche, auf den Vatikan erneuern können. Was einem Schwur auf Gott entspricht, klar. Und seit Papst Pius dem 12. gibt es diese Messen. Die sogenannte Chrism Mass. Chrism bezieht sich hier auf eins von diesen drei Ölen, die in der Holy Week gesegnet werden. Das Sacred Chrism, Sacrum Chrisma. Und es wird jedem auffallen, dass in diesem Wort sowohl Christ als Jesus, als auch Christmas enthalten ist. Übrigens, mal die Frage gestellt im Englischen, warum Christmas heißt und nicht Christmas. Es sollte eigentlich Christmas heißen, weil es kommt von Jesus Christ. Es heißt aber Christmas. Vielleicht geht es also mehr um dieses Chrism. Oder sie haben aus Christmas Christmas gemacht, um es von Jesus Christ zu entfremden. Antwort folgt. Stellt sich nämlich die Frage, ob diese heilige Flüssigkeit, ob es die auch in uns geben könnte. Und man deswegen diese Zeremonie repräsentativ installiert hat. Und bei Christmas und Christmas, aus Christmas Christmas gemacht. Und dann haben sie in Amerika was draus gemacht? Xmas. X-mas. Kein Spaß, habe ich mich immer schon gefragt als Jugendlicher, was zum Teufel soll, im wahrsten Sinne des Wortes, was zum Teufel, soll denn das heißen? Was hat denn Xmas mit Christmas oder Weihnachten zu tun? Habe ich nie verstanden. Nie. Was haben sie hier gemacht? Welches Wort fehlt in Xmas? Christ. Was haben sie rausgeixt? Christ. Sie haben Jesus aus Christmas entfernt. So viel zum Thema, was sie uns geben, wo wir alles verstehen können. Die haben den einfach rausgeixt. Jesus Christus haben die rausgeixt aus Christmas. Noch Fragen? Unser Ziel ist es, wie in der letzten Folge besprochen, unseren Körper und unsere Zirbeldrüse so weit zu reinigen, dass dieser, ich nenne ihn mal Diamantenhohlraum, in der Lage ist, DMT zu produzieren. wie in der letzten Folge thematisiert, Ayahuasca, DMT, Chachuca, wie heißt der Name der Tee? Chacruna mit der Liane. Kommt das DMT und dann kriegt man unterbewusste Zustände, sage ich mal. Das ganze Unterbewusste kommt zur Oberfläche. Das ganze Erlebte, Unterdrückte kommt an die Oberfläche. Und wir kriegen Dinge vors innere Auge geführt, die uns einige Antworten liefern. Und DMT trägt, ich sag mal, in dieser Theorie, von der ich gerade gesprochen habe, einen anderen Namen, nämlich das Chrism aus Christmas, Sacrum Chrisma. Und dieser Chrism, diese Flüssigkeit, wird im Klaustrum, ist kein Spaß, so heißt der Bereich in unserem Gehirn, Klaustrum, Santa Claus, in der Zirbeldrüse einmal im Jahreszyklus produziert. Und der fließt dann, das von mir beschrieben in der letzten Folge, zerebrale Aquädukt, die Leitung hinunter, den Kamin quasi hinunter, habe ich in der Folge auch gesagt, ist so ein bisschen wie ein Kamin. Zerebrale Aquädukt geht in Höhe eures Nackens, hinten im Hinterkopf sitzt das Kleinhirn, zwischen Stammhirn, Fortführung der Wirbelsäule und Kleinhirn, das ist ein Zwischenraum, das ist zerebrale Aquädukt. Fließt dort hinunter. Weil Santa, Chrism, comes through the chimney. Richtig? Santa Claus kommt durch den Kamin und bringt Geschenke. Unser Chrism, diese Flüssigkeit, fließt auch durch diesen Kamin, durch den Chimney in uns, durch das zerebrale Aquädukt, die Leitung. Und fließt dann in Richtung unseres Cerebellums, dem Kleinhirn. Dann sind wir in Golgotha. Eben von gesprochen. Jesus wird wo gekreuzigt? In Golgotha. Golgotha heißt übersetzt eigentlich Schädel. Schädel. Calvary ist auch noch so ein Ausdruck. Aus der Bibel und dem Hinrichtungsort Jesus. Calvary, die Kalvaria ist die Schädeldecke, ist der Schädel. Das ist die Kreuzigungsstätte Jesus in uns. Die Kalvaria ist unser Schädel, Schädelknochen. Und Jesus stirbt mit 33 Jahren in Höhe des 33. Wirbels. Der 33. Wirbel endet da oben. Wir haben 33 Wirbel, der endet da oben. Der Axiswirbel, bumm, Nummer 33. Genau in Aufhöhe kommen wir jetzt zu dieser Kreuzigungsstätte. 33, schon oft gesagt, auch der höchste Grad der Freimaurer. Das ist nämlich die Stelle, Höhe 33. Wirbel. Darüber kommt dann läuft die Struktur weiter und da sitzt unser Stammhirn. Die Medulla oblongata, das verlängerte Rückenmark, heißt sogar so, das verlängerte Rückenmark. Da sitzt unsere Medulla oblongata, unser Atemzentrum. Und das ist genau die Stelle, wo die Hirnnerven die Seite kreuzen. Die von der rechten Hirnhälfte kommen da einspringen, kreuzen auf die linke Seite. Die links, der linken Hirnhälfte entspringen, kreuzen da, in der Medulla oblongata, auf die rechte Seite. Das ist die Stelle der Kreuzigung der Nerven. Höhe 33. Wirbel. Jesus stirbt mit 33 Jahren am Kreuz, gekreuzigt. Von da aus, weiter in unser Rückenmark, die weiteren nervalen Zentren hinab. Eigentlich die Chakren, auch schon oft thematisiert, diese Nadi-Bahn entlang, die Energien, Shushumna, Ida, Pingala, die sich die Wirbelsäule hinaufschlängeln. Zig medizinische Einrichtungen bedienen sich immer wieder dieser Symbolik, zwei Schlangen, die sich hinaufschlängeln. Nehmen wir mal den Vagusnerv als Beispiel, weil man muss das anatomisch mal greifbar machen. wird schon genug gequatscht immer davon, von nee, den Energien und Chakren und ich muss mich erhöhen und mein Bewusstsein und drittes Auge. Nehmen wir mal den Vagusnerv als Beispiel. Der Vagusnerv ist einer der wichtigsten, bedeutendsten Nerven unseres Körpers, weil er über das Rückenmark von links und rechts kommt, übrigens linke und rechte Gehirnhälfte, sehr, sehr viele Organe ansteuert. Die Luftröhre, die Speiseröhre, die Lunge, Herz, Magen, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Darm, Niere, schafft kein anderer Nerv. Der Vagus hat eine sehr, sehr besondere Stellung. Der meldet aus all diesen Organen, die er ansteuert, deren Zustand logischerweise ans Hirn. Der weiß alles. Und wenn der Vagus entnervt ist, weiß die Schaltzentrale oben auch alles aus diesen Organen. Die kriegt immer Feedback. Der Vagus ist der größte Nerv unseres parasympathischen Nervensystems. Vagari, lateinisch, umherschweifen. Der ist allerdings nur aktiv, wenn wir ruhig und entspannt sind. Nicht mehr ganz schnell von rechts, aber wenn schön auf dem Parkplatz. Wenn wir ruhig und entspannt sind. Heißt als allererstes, wenn wir es schaffen, entspannt durch die Nase in den lockeren Bauch zu atmen. Und da sind leider Gottes 95% der Menschen schon raus. Und die sind chronisch raus, haben wir schon thematisiert. Thema Bauch, wie hart der ist, wie unbeweglich, wie man nicht weiß, dass man eigentlich nur über die Nase zu atmen hätte, in den Bauch, nicht in die Brust. Heißt, all diese Menschen sind zumeist im sympathischen Stresssystem aktiv. Und der Vagus kann ganz einfach seine Funktion nicht erfüllen. So klar muss man das sagen. Wenn ich im Stress bin, ist der Vagus raus. Der ist der größte Vertreter des parasympathischen parasympathischen Systems, der Reparatur und der Entspannung. Ja, wie zum Beispiel die Peristaltik. Also die Verdauung. Die Verdauung bedienen oder auch die körpereigenen Drüsen, Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Zirbeldrüse anzusteuern und zu aktivieren. Könnte das ein Problem sein, wenn der Vagus das nicht macht, weil wir nur im Stresssystem sind? Ist unser Energiefluss, die Schlangen des Rückenmarks, aktiv, wenn wir nicht in den Parasympathikus kommen und wenn wir den Vagus nicht aktivieren? Nö. Unmöglich. Unmöglich. Der Vagus steuert auch mitunter, nicht nur mitunter, sondern sehr entscheidend die Magensäureproduktion im Magen. Weswegen, festhalten jetzt, die Schulmedizin auf die Idee kommt, ihn zum Magen hin, ja, der tritt vom Rückenmark aus, oder schlängelt sich vielmehr am Rückenmark entlang, hin zum Magen, dann gehen die einfach hin und durchtrennen den einfach. Ihr richtig gehört. Durchtrennen. Schnippschnapp. Damit einfach nicht mehr so viel produziert wird an Magensäure bei den Menschen, die Probleme haben. Und die viel zu viel säurebildende Vergiftungsmittel konsumieren. Das nennen die dann Vagotomie. Zack, war mal kurz. Zu viel Magensäure, wir schneiden mal eben den Vagus durch. Den allerwichtigsten Nerv des parasympathischen Nervensystems. Der Reparatur, der Zellneubildung. Wollen wir die Menschen mal fragen, was die das restliche Leben machen mit einem durchtrennten Vagus? Bestens so oft gesagt, da mache ich auch keinen Hehl drum. Das sind, die Schulmediziner sind programmierte Satanisten und sonst gar nichts. Die sind komplett Banane. Aber was ich am Vagus nur zeigen will, ist, je sauberer der Körper und das Organgewebe von den ganzen Organen, die der Vagus ansteuert, je besser die Atmung und die Bewegung, desto besser die Aktivität des Vagus und die körperliche Gesundheit, logischerweise. Und je sauberer diese Bereiche sind, die der Vagus ansteuert, desto höher ist auch die Schwingung, die Frequenz des gesamten Nervensystems. Weil die alle an den Vagus zurückmelden. Ja, und die Lunge, das Herz, die Niere, die haben alle eine eigene Frequenz. Und wenn die sauber sind, dann haben die eine andere Frequenz, als wenn die komplett vermüllt, verdreckt, überlastet sind und nicht funktionieren. Und das wird auch jeder merken, der sich reinigt und lernt, sich so zu bewegen, wie wir uns eigentlich natürlich zu bewegen hätten. Das kann man dann spüren, was passiert mit dem eigenen Körper. Wie sich der Körper ändert. Wie sich die wie die, sich die Schwingung ändert. Und am Ende steht die Zirbeldrüse in unserem Ventrikel und stellt vielleicht das Zentrum unseres Bewusstseins dar. Ist der Vagus direkt mit der Zirbeldrüse verbunden? Der Ort, wo der Vagus entspringt, ist sehr, sehr nah an der Zirbeldrüse. Belassen wir es mal dabei. Auf jeden Fall ist das vielleicht das Zentrum des Bewusstseins, das göttliche Zentrum, wo die Frequenzen in Licht gebrochen werden. So wie 1934 in diesem Versuch an der Uni Köln, den wir zuletzt thematisiert haben. Und dass das nur gehen kann mit einem sehr hohen Maß an Bewusstsein, sollte logisch sein. Und wenn ich sehr, sehr bewusst bin, beziehungsweise es ist eine Wechselwirkung, dann esse ich kein Fleisch, dann trinke ich keinen Alkohol und schade meinem Wunderwerkkörper nicht absichtlich. Weil ich so die dunkle Seite bediene, weil ich mich vergifte. Das ist Blasphemie, Gotteslästerung. Ja, das, ich weiß, das ist gesellschaftlich so installiert, oh, mein Glas Wein ist ja Kultur. Nee, jetzt haben sie als Kulturgut installiert. Das, die Menschen vergiftende Kulturgut ist es nicht. Es ist ein Werk des Teufels. Werdet euch darüber bewusst, hört auf, Alkohol zu trinken. Lasst es einfach sein. Wenn ihr daran interessiert seid, euch zu reinigen und eure Schwingung zu erhöhen und wirklich ein göttliches Leben zu führen, hört auf. Und dann kann die Zirbeldrüse ein Ort werden, zu dem wir mehr und mehr Zugang bekommen und den wir immer mehr nutzen können. Letzte Folge gesagt, ich habe keine Ahnung, wo das endet, wozu diese Drüse in einem natürlichen Leben eigentlich in der Lage wäre. Und deswegen, was das Thema Weihnachten angeht, nutzt die Tage vielleicht wirklich mal als besinnliche Tage. Schaut mal in den Spiegel, kommt zur Ruhe, fragt euch Dinge, die ihr euch lange nicht gefragt habt, auch auf euch selbst bezogen. Hinterfragt die Beziehung zu euch selbst und dann zu anderen. Was habt ihr für Beziehungen? Was pflegt ihr für Beziehungen? Worauf fußen, worauf basieren diese Beziehungen? Haben die wirklich eine echte Basis oder worauf basieren die eigentlich? Halte ich Beziehungen am Laufen, die einseitig sind, die mich eigentlich in Anführungszeichen vergiften, wo ich so viel Energie lasse, aber eigentlich so wenig zurückbekomme? Ja, folgt diesen göttlichen Gesetzen mal, wenn ihr das sowieso schon nicht macht. Jetzt als Einstieg zu Weihnachten und dann darüber hinaus. Reinigt euch, ja. Eigentlich wäre es zu spät, können wir fürs nächste Jahr machen. Die Adventszeit zum Beispiel kann man mal als Zeit nehmen, wo man sich eigentlich reinigt, um dieses DMT, dieses Chrism der Zirbeldrüse wirklich zur Produktion, zum Fließen zu bringen. Ja, esst gesund, esst vollwertig und esst auf gar keinen Fall über euren Appetit hinaus, so wie das an Weihnachten üblich ist. So, hier steht was, da steht was, hier Kekse und bla bla, sowieso viel zu viel. Ja, jedes Menü ist immer viel zu viel, aber muss ja wegkommen. Tu mal hier, Opa und Oma sagen, nee, das können wir nicht wegschmeißen. Hier isst man noch was. Nicht über euren Appetit hinaus. Langsam essen, kauen, durch die Nase atmen und Schluss machen, wenn Schluss ist. Nicht einfach so viel essen, weil wir darauf konditioniert wurden. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Muss ich das erklären? Was soll ich dazu noch sagen? Klarer geht's wohl kaum. Und das ist ein schönes Schlusszitat aus der Bibel. Ich glaube, aus dem Korintherbuch. www.healthresolution.de schreibt mal, wenn ihr das Weihnachtsmenü gemacht habt, was ich hochgeladen habe, wie es geklappt hat. Könnt auch gerne Bilder schicken, Feedback. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen besinnliche Tage. Vielleicht findet ihr Zeit, euch wirklich einmal zu besinnen und zur Ruhe zu kommen und nachzudenken. Nicht nur nachzudenken, auch nachzuspüren. Auf euch selbst bezogen und auf eure Liebsten bezogen. Und das ist auch eine Zeit, um den Menschen, die einem sehr nahe stehen, wirklich mal zu sagen, was ihr für sie empfindet. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass man immer wieder die Chance bekommt, Momente miteinander zu teilen. In dem Sinne, frohe Weihnachten, One Love, and I'm out.